Im Leben ist es so, die Entscheidungen, die du nicht triffst, bekommst du immer wieder retour. Das hat jeder von uns schon erlebt. Deshalb ist es besser, gleich Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja den Satz, Besseres ist eine schlechte Entscheidung als gar keine Entscheidung. Und bei der Bundesregierung war es lange Zeit so, dass es verwässerte oder gar keine Entscheidungen waren. Man hat es immer wieder zurückbekommen und dann trifft dich die normative Kraft des Faktischen mit voller Wucht. Und das ist jetzt geschehen.
Profil Podcast.
Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat spreche ich mit Meinungsforscher Peter Haig über die aktuelle Sonntagsfrage im Profil. Guten Tag, Herr Haig.
Schönen guten Tag, Herr Dulle.
Ich glaube, wir können jetzt erwähnen, dass wir uns gemeinsam jetzt die Pressekonferenz der Landeshauptleute-Konferenz angeschaut haben. Wir wissen jetzt, ab Montag wird es einen landesweiten Lockdown geben für 20 Tage und ab Februar soll es auch eine Impfpflicht geben. Bei unserem letzten Podcast im Oktober, da war die Nachrichtenlage noch ganz anders. Bundeskanzler Kurz musste zurücktreten.
Die Meinungsforschung war ein bisschen in der Ziehung.
Ein bisschen. Die ÖVP ist abgestürzt und jetzt waren die letzten Wochen ja geprägt von einem Hin und Her zwischen Türkis und Grün. Jetzt schlittern wir quasi in einen nächsten Lockdown. Haben die Menschen eigentlich überhaupt noch einen Funken Vertrauen in das Corona-Krisenmanagement der Regierung?
Ja, bis zum heutigen Tage zumindest nein, weil wir haben ja die Feldarbeit ging ja bis Donnerstag, also bis gestern aus heutiger Sicht jetzt. Und da haben wir einen ganz klaren Vertrauensverlust feststellen können. Also wir haben das schon mal im Februar abgefragt für das Profil und damals war nicht unbedingt eine Mehrheit zufrieden mit dem Krisenmanagement. Wir hatten damals nur doch 60%, die gesagt haben, ich bin sehr oder eher zufrieden, wobei sehr zufrieden waren die Menschen überhaupt nicht. Und jetzt stehen wir bei satten 29%. Also das heißt, die Zufriedenheit hat sich da nochmal halbiert und wir haben nur noch ein mageres Drittel, das mit dem Corona-Krisenmanagement zufrieden ist. Das verwundert auch nicht, dafür braucht man normalerweise auch keine Umfrage. Wie Sie wissen, haben wir den Satz in unserer Branche, Umfragen sind zu 80% die Bestätigung vorhandenen Wissens. So, jetzt wissen wir es halbwegs exakt. Wir werden aber sehen, ob sich diese Meinung vielleicht bis zum Dezember, bis zu unserer nächsten und letzten Welle in diesem Jahr vielleicht nochmal ändert. Denn diese Bundesregierung hat jetzt Aktionen gesetzt, die hart sind, die eingreifend sind. Aber unsere Erfahrung ist die, dass Politiker und Politikerinnen, die vorangehen, auch möglicherweise mit unpopulären Entscheidungen, immer oder fast immer davon profitieren. Ich bringe ein Ergebnis von letzter Woche, das wir abgetestet haben für die Kollegen von ACV. Da haben wir gefragt, wie zufrieden sind Sie auf einer Schulnotenskala von 1 bis 5 mit folgenden Akteuren beim Krisenmanagement. Und wir haben Landeshauptmann Ludwig und Landeshauptmann Doskozil, wir haben immer so Paare gebildet. Mhm. Dann haben wir Ex-Gesundheitsminister Anschober und der aktuelle Gesundheitsminister Mückstein. Und dann haben wir auch noch Schallenberg und Kurz abgefragt. Und das Interessante war, Ludwig und Doskozil bekamen gute Noten, also eine 2,5, währenddessen am anderen Ende der Skala war Sebastian Kurz mit 3,6. Da spielt natürlich bei Kurz noch mehr rein als nur das Krisenmanagement. Auch Mückstein hat keine gute Note bekommen, auch Schallenberg nicht. Anschober im Rückblick schon, klassisches österreichisches Phänomen, stirbst du oder triffst du zurück, dann wirst du gut bewertet. Also man sieht, Michael Ludwig, der seit Wochen und Monaten schon schärfere Maßnahmen gesetzt hat, hat am Ende davon profitiert. Und dementsprechend bin ich nicht so schlechter Dinge für diese Bundesregierung, weil sie diese Aktionen gesetzt hat. Und ich glaube, am Ende des Tages wird es den Akteuren nützen, was aber fast schon eine Nebensächlichkeit ist, weil nützen sollte es uns allen.
Man kann also sagen, das kommt für die Bundesregierung nach dem Hin und Her, das ja geprägt war von Uneinigkeit und teilweise auch schieren Unvermögen, kommen diese harten Maßnahmen und diese klaren Ansagen gerade noch rechtzeitig?
Sie kommen gerade noch rechtzeitig und ich sage immer, im Leben ist es so, die Entscheidungen, die du nicht triffst, bekommst du immer wieder retour. Das hat jeder von uns schon erlebt. Deshalb ist es besser, gleich Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja den Satz, Besseres ist eine schlechte Entscheidung als gar keine Entscheidung. Und bei der Bundesregierung war es lange Zeit so, dass es verwässerte oder gar keine Entscheidungen waren. Man hat es immer wieder zurückbekommen und dann trifft dich die normative Kraft des Faktischen mit voller Wucht. Und das ist jetzt geschehen. Aber grundsätzlich bin ich ein recht optimistischer Mensch, auch im Politischen. Vielleicht ist das der Turning Point für diese Regierung. Dass man sieht, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn wir gemeinsam vorangehen, wenn wir versuchen, aus der jetzigen Situation sowohl Corona-Pandemie bedingt als auch natürlich durch die Causa Kurz beeinträchtigt, wenn man das schafft, aus diesem Tal wieder gemeinsam herauszukommen, mein Gott, dann sieht die Welt schon viel, viel freundlicher aus.
Ja, und vor allem, wenn wir uns jetzt die aktuelle Sonntagsfrage, die Sie für Profil erhoben haben, ansehen, sieht man ja auch, dass es nicht wirklich Alternativen gibt zu dem Thema. Also wenn ich da kurz referieren darf, da kommt die SPÖ aktuell auf 25%. Also das ist gleich wie im Vormonat. Die ÖVP auf 24%, also nach diesem Absturz vom Vormonat, verliert einen Prozentpunkt, ist aber nicht signifikant. Die Grünen auf 13%, das ist ein Minus von einem Prozentpunkt. Also da tut sich eigentlich nicht viel. Es gäbe jetzt aber auch keine anderen, weil jetzt immer auch wieder das Wort Neuwahlen gefallen ist. Es gäbe jetzt ja auch keine anderen Möglichkeiten.
Also ich warne wirklich vor Neuwahlen. Also Neuwahlen sind die denkbar schlechteste Lösung. Ich erkläre auch gerne, warum. Wir haben nämlich in der Bevölkerung leider Gottes die Tendenz, in dem Fall muss ich wirklich sagen, leider Gottes, dass es eine 50-50-Positionierung gibt, was Neuwahlen betrifft. Wir haben das im Oktober abgetestet. Normalerweise waren die Österreicherinnen und Österreicher immer ganz klar gegen Neuwahlen, also egal wann man eine Umfrage dazu gemacht hat, meistens haben zwei Drittel bis drei Viertel immer gesagt, die sollen weitermachen und bitte ihre Arbeit erledigen. Das haben wir jetzt nicht. Warum waren nicht so von Neuwahlen? Wenn es zu Neuwahlen käme, dann kann es oder ist es sehr wahrscheinlich, dass es unmöglich ist, mit einer Zwei-Parteien-Koalition eine stabile Regierung zu bilden, dann brauchen sie eine Drei-Parteien-Koalition und diese zeichnen sich auch nicht ab. Mhm. Warum? Weil beim derzeitigen Stand der Dinge, also jetzt sagen wir mal, die Regierung geht zum Bundespräsidenten und sagt, wir wollen nicht mehr gemeinsam, wir wollen Neuwahlen, dann gäbe es halt Neuwahlen im, sagen wir mal, im März. Dann zieht die MFG mit nahezu, also da bin ich immer sehr vorsichtig, aber da sage ich, die sind zu 100% drinnen, wir haben sie jetzt bei 5%, wir haben letzte Woche für die Kollegen von heute eine Umfrage gemacht, haben wir sie bei 6% gehabt, die sind ungeschaut drinnen. Dann ist die Möglichkeit der Dreierkoalition von Sozialdemokraten, Pink und Grün eine sehr, sehr wackelige arithmetische Angelegenheit. Wir haben jetzt, glaube ich, kommen sie gemeinsam auf 48%, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall schaffen sie die 50 nicht. Es ist auch vollkommen egal. Man braucht eine stabile Mehrheit und die stabile Mehrheit sollte deutlich über 50 liegen. Also nicht
auch dazu bei einer Dreier.
Ja, absolut. Ja. So, also diese Variante ist wahnsinnig wackelig. Mit Sebastian Kurz und der ÖVP wird niemand wollen, außer Sebastian Kurz ist nicht dabei. Aber sogar dann geht sich möglicherweise nach dem derzeitigen Stand der Dinge auch eine ehemalige große Koalition nicht mehr aus. Mhm. So, mit den Freiheitlichen will auch niemand. Die Freiheitlichen wollen mit der ÖVP in keinem Fall, weil Kickl da noch ein paar Rechnungen offen hat. Abgesehen davon, die zwei könnten auch keine mehr bilden, weil 24 und 20 ist halt auch nicht 50. Ich weiß, mit Rechtsstimmenmandat und so kann es irgendwie ausgehen. Und dann kann man die Überlegung anstellen, dann macht man mit der ÖVP, mit der Freiheitlichen Partei und der MFG eine Regierung mit vollkommen Politneulingen, die eine sehr, sehr, also nennen wir es eine sehr, sehr konturierte Position zum Thema Impfen hat und die anderen Positionen kennen wir nicht. Das wäre, Staatsnotstand ist hochgegriffen, aber es wäre wirklich, wirklich problematisch. Und wir haben jetzt eine Regierung, ja, die ist ein bisschen zerrüttet, die ist vielleicht intern zerstritten, sie ist belastet durch den Rücktritt von Kanzler Kurz, aber sie ist stabil und sie hat eine recht breite Mehrheit im Parlament. Und auf das sollten wir zurückgreifen. Neuwahlen wären fatal.
Jetzt wurde ja heute angekündigt, dass ab Februar es eine allgemeine Impfpflicht kommen soll. Wie stehen eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher zu diesem Thema?
Ja, grundsätzlich haben wir laut unserer jetzt in Profilumfrage eine Mehrheit von 55%, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, genau richtig. Na, 56% sind es. So, Aber jetzt ist es so, dass wir haben das auf einer Viererskala abgefragt und da haben wir 31%, die eben sagen, ja, also ich bin unbedingt für eine Impfpflicht, und wir haben 25%, die sagen, ich bin eher für eine Impfpflicht. Und dieses eher ist halt eine wackelige Angelegenheit. Und wir haben am anderen Ende der Skala haben wir 30%, die sind absolut dagegen, währenddessen 12% sagen, ich bin eher dagegen. Und das haben wir schon oft besprochen. Dieses eher ist eine recht amorphe Geschichte. Aber
ist ja auch eine schwierige Frage. Also ist ja
naja, es ist eine schwierige Frage. Und dass der Staat diesbezüglich etwas verordnet, ist natürlich ein herber Eingriff. Aber ganz ehrlich, wir hatten diese Dinge schon. Wir haben das auch gehört in der Pressekonferenz, wie Bundeskanzler Schallenberg darauf verwiesen hat, in Deutschland wurde letztes Jahr eine Maßnahmenpflicht, also eine Impfpflicht für die Masern eingeführt. Bei uns gab es die Pockenimpfung, die verpflichtend war. Das Gemeinwohl steht halt im Vordergrund. Und irgendwann, ich wiederhole mich, kommt die normative Kraft des Faktischen. Und wenn ich als gewählter Mandatar und Regierungspolitiker der festen und inneren Überzeugung bin, gestützt durch die Wissenschaft, dass die Impfung der Ausweg ist aus der Krise und ich nicht ausreichend Menschen bewegen kann, dann muss ich einfach diese Handlung setzen. Dazu ist man sogar verpflichtet, weil man nicht wieder besseren Wissens handeln darf. Es ist nicht einklagbar, ist mir schon klar, aber das ist die Verpflichtung von Politikerinnen und Politikern, insbesondere dann, wenn sie in Regierungsfunktion sind. Und wir haben das übrigens vor ein paar Monaten beim Podcast schon einmal gesagt. Ja. Wenn ich es als Regierungschef davon überzeugt bin und als Gesundheitsminister, dann muss ich diese Handlungen einfach setzen.
Das war lustigerweise noch vor der Oberösterreich-Wahl, die ja da noch kurz vor dem Kurzrücktritt.
Genau, ja. Ja, natürlich. Und da hat man es nicht gemacht. Ich verstehe das natürlich aus der parteipolitischen Taktik heraus, dass ich da natürlich einen möglichen Wahlerfolg nicht gefährden möchte. Am Ende des Tages muss ich Entscheidungen treffen, weil sonst bekomme ich, jetzt wiederhole ich mich auch schon wieder in dem Podcast, wiederhole ich mich nur noch, aber weil ich sie sonst wieder im Leben retour bekomme, und es führt halt kein Weg dran vorbei. Aber ja, es ist absolut ein massiver Eingriff, und deswegen sind die Österreicherinnen und Österreicher, die grundsätzlich jetzt beim Impfen eine Grundskepsis haben, why ever, muss man dazu sagen, aber okay, das ist jedem seine Privatmeinung, aber wenn die Privatmeinung gefährdend wird für das Allgemeinwohl, dann muss man schlicht und ergreifend handeln. Und jetzt
auch auf die Gefahr hin, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung sich wahrscheinlich noch mehr radikalisieren wird.
Naja, noch mehr radikalisieren wird, ich weiß nicht, ob man sich da noch mehr, also die nächste Radikalitätsstufe ist ja der Kampf auf der Straße. Also ich glaube, so weit wird es schlicht und ergreifend nicht kommen. Die Menschen können demonstrieren und ihr Unmut kundtun. Aber es nutzt halt, am Ende des Tages nützt es nichts. Man muss Entscheidungen treffen in der Politik, dafür wurde man gewählt.
Ein interessantes Detail ist doch, dass Sie werden sagen, okay, ist nur ein Prozentpunkt zugelegt im Vergleich zum Vormonat. Trotzdem kommen die Freiheitlichen mittlerweile schon wieder auf 20%, pendeln immer so zwischen 18 und 20. Noch dazu kommt die neue politische Bewegung MFG auf 5% oder würde kommen auf 5% aktuell. Würden die Freiheitlichen vielleicht noch stärker dastehen, würde es diese eine Bewegung nicht geben?
Ja, möglicherweise würden sie stärker dastehen, weil sie ja die einzige Partei neben der MFG sind, die recht kritisch sind gegenüber der Impfpflicht und grundsätzlichen Maßnahmen. Also wir haben für die Kollegen von heute eine Befragung gemacht, da haben wir gefragt, welche der folgenden Maßnahmen halten sie in der derzeitigen Situation für richtig. Übrigens, die Bevölkerung ist immer weiter als die Politik, weil 44% sagen uns Impfpflicht für alle, 31% sagen uns Lockdown für alle, nur 6% sagen uns, die Maßnahmen, die derzeit gesetzt wurden, sind ausreichend, und wir haben dann noch 13%, die sagen, alle Maßnahmen abschaffen, die derzeit da sind. So, und dann schauen wir uns da die Detaildaten an, und dann haben sie bei MFG will eine 67-prozentige Zustimmung. Ich muss sagen, ich versuche immer, die Österreicherinnen und Österreicher zu verstehen. Das verstehe ich schlicht und ergreifend nicht. Also in einer derzeitigen Situation zu sagen, ich kann ja sagen, die Maßnahmen sind ausreichend aus meiner Sicht, aber dass ich sagen kann, alle Maßnahmen alle Maßnahmen abschaffen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also das ist unfassbar. Also, aber das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Da tue ich mir auch mit der Interpretation wahnsinnig schwer. Und bei den Freiheitlichen ist es nicht ganz so. Da haben wir 35%, die sagen, alle Maßnahmen abschaffen. Wir haben aber auch ein Drittel, das sagt Lockdown für alle. Und wir haben auch, ich glaube, es sind 15% auch bei den Freiheitlichen, die sagen Impfpflicht für alle. Bei den Freiheitlichen ist es nicht ganz so eindeutig wie bei der MFG. Da gibt es unterschiedliche Strömungen, aber die MFG, das entzieht sich mir jeglicher Interpretationsfähigkeit.
In der fiktiven Kanzlerfrage, die Sie auch für Profil erhoben haben, kommt Kanzler Alexander Schallenberg aktuell auf 18% Zustimmung, bleibt damit, das ist wahrscheinlich nicht überraschend, aber bleibt weit hinter den Beliebtheitswerten von seinem Vorgänger Sebastian Kurz. Ist das was sich die ÖVP oder er sich schon Sorgen machen muss? Oder ist es auch jetzt mit so klarer Linie vielleicht auch möglich, ein eigenes Profil zu entwickeln?
Also ich möchte ein bisschen relativieren. Wir haben ja für Profil nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz die Kanzlerfrage zweimal gestellt, nämlich einmal mit Kurz und einmal mit Schallenberg.
Genau.
Und da war der Unterschied nicht mehr groß. Also da war, glaube ich, ein, zwei Punkte Unterschied, was, wie Sie wissen, nichts ist in der Markt- und Meinungsforschung. Also das heißt, in der derzeitigen Situation würde Sebastian Kurz auch nicht besser aussteigen als Alexander Schallenberg. Ja, natürlich hat Schallenberg die Möglichkeit, aus dieser Situation als gestärkter Kanzler herauszugehen. Aber dazu muss er der Öffentlichkeit vermitteln, dass er nicht der Postillon d'Amour der Lichtenfelsgasse, für die geneigten Hörer und Hörerinnen, die Parteizentrale der ÖVP, ist. Und in der ÖVP-Parteizentrale sitzt bekanntlicherweise der Parteichef, nämlich Sebastian Kurz. Davon muss er sich einfach trennen. Nicht, dass er mit dem Parteichef nicht mehr spricht oder sich abstimmt, das ist nicht der Punkt, aber ich muss versuchen, eine eigenständige Linie und Position, ein Profil und Kontur zu entwickeln. Dann hat er alle Möglichkeiten. Haben wir auch schon beim letzten Mal gesagt. Für mich ist in der derzeitigen Situation viel, viel spannender und ich weiß, jetzt wird man mir wieder vorwerfen, es gibt Stimmen, die mir dann vorwerfen, ich hätte was gegen Pamela Rendi-Wagner, das ist aber überhaupt nicht der Fall. Aber der Punkt ist, dass in einer derzeitigen Situation die Parteichefin der stärksten Oppositionspartei nicht an Schallenberg vorbeizieht, ist erstaunlich oder ist zumindest aufmerksamkeitserregend, weil sie müsste ja eigentlich abdriftende Wähler auffangen können und das gelingt ihr einfach nicht. Und am Ende des Tages, ich weiß, das ist schwer zu verstehen und es ist unfreundlich von Seiten auch der Wähler und Wählerinnen, aber sie wird halt von den Menschen nicht als Kanzleroption angenommen. Mhm. Übrigens alle anderen auch nicht. Also ja. Sie ist damit ja nicht alleine. Aber es ist halt ein Faktum. Was soll man machen?
Jetzt haben Sie mir schon meine nächste Frage vorweggenommen.
Entschuldigung.
Jetzt könnte ich natürlich noch fragen, ob die SPÖ geraten wäre, 2024 vielleicht mit einer anderen Spitzenkandidatin
ins
Rennen zu gehen.
Da bin ich wieder vorsichtig, weil wir haben schon so viele Wolken in der Politik erlebt. Also ich erinnere nur daran, ich gehe zurück ins Jahr 2006. Die BAWAG geht in die Luft, der große Kanzler Wolfgang Schüssel tritt an zur Wahl und jeder sagt, wo ist auf der anderen Seite der Gusicke, bitte. Und siehe da, Ein paar Monate später war Alfred Gusenbauer Bundeskanzler. Nicht sehr lange wohlgemerkt, weil dafür haben dann die eigenen Genossen schon gesorgt, dass das nicht mehr ist. Aber also das kann ja immer eintreten und dementsprechend bin ich immer vorsichtig mit, wer sollte wann in eine Wahl gehen. Aber derzeit ist es eben nicht so.
Vielleicht zum Schluss noch ein schönes Detail. Sie haben auch abgefragt, oder Sie sind zumindest zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Gutteil der Befragten, und zwar fast über alle Couleurs gleichermaßen verteilt, sich mit ihren Freunden im Freundeskreis in Sachen Corona-Impfung nicht zerstritten hätten. Jetzt könnte man zynisch sagen, okay, die Österreicherinnen und Österreicher bewegen sich schön in ihren eigenen Blasen, in ihren Bubbles und bewegen sich da kaum mehr raus. Was leiten Sie daraus aus?
Was oder leiten ab. Sie daraus ab?
oder ab. Aber ausleiten, ausleiten ist ein klassischer Spruch übrigens aus der Homöopathie, wo man sagt, man muss zuerst die Medikamente ausleiten. Und dann, na gut, wurscht.
Da wollen wir jetzt lieber
nicht. Nein, das Fass machen wir
da
nicht.
Da wollen wir nicht.
Also wir haben nur einen, oder ich formuliere es umgekehrt, ich glaube, wir haben knapp 80% der Befragten, die sagen, nein, ich habe mich mit niemandem zerstritten. Mein Gott, natürlich stellt man sich, und bitte, das ist keine zynische Frage, weil ich glaube, das ist weltweit so. Natürlich habe ich in meinem Freundeskreis tendenziell eher Menschen, die ähnliche Sichtweisen haben. Nicht idente, aber ähnliche Sichtweisen haben. So, also das ist für mich jetzt kein Wunder. Was interessant ist, dass wir doch plus minus 20% haben, 15-20%, die sagen, na, ich habe mich mit mehreren oder einem Freund, Freundin zerstritten. Wir haben jetzt keinen Vergleich, wo man sagen würde, mit wie vielen Leuten haben sie sich in den vergangenen Jahren zerstritten, wo man sagen würde, das liegt im Schnitt, dass man sich zerstreitet. Meine persönliche Erfahrung ist, je älter man wird, desto eher zerstreitet man sich und findet nicht mehr zusammen. Bei den Kindern kennen wir das ja, wenn die aus der Schule kommen, ah, mein bester Freund, der war ganz furchtbar, der hat mit nie mehr wieder. Das richten sich übrigens über WhatsApp
fünf Minuten, aus. Fünf Minuten später
und
dann
am nächsten Tag ist alles vergessen. Das finde ich, das Schöne an Kindern, dass sie da viel, viel schneller im Verzeihen und im Vergessen sind, wie wir Alten sind das ja leider nicht. So, also da sehe ich jetzt keine Auffälligkeit und ich tue mir wahnsinnig schwer mit der Interpretation der Frage, aber das wirklich interessante Detail, und auf das spielen Sie ja an, ist ja, dass wir bei der MFG einen unglaublich großen Anteil haben an Menschen, die sich zerstritten haben. Wir haben 39%, die sagen, ich habe mich mit mehreren Freunden zerstritten, und 3, ich habe mich mit einem. Das ist also quasi das Doppelte, die doppelte Quote von allen anderen. Weil bei allen anderen ist es sehr, sehr ähnlich. Wir haben auch bei den Freiheitlichen jetzt keinen Ausreißer. Und das ist wirklich erstaunlich. Es tut mir wahnsinnig leid für die Wähler und Wählerinnen der MFG. Vielleicht.
Aber überraschend ist es natürlich.
Nein, es ist nicht überraschend. Diese Menschen stehen ja auch ganz offensichtlich zu ihrer Meinung. Was ich dann daran interessant finde, ist, dass man nicht vielleicht doch dann darüber nachdenkt, woran es liegen könnte, dass man sich zerstritten hat.
So, vielen Dank, Herr Haig, für die aktuellen Einschätzungen. Wir begeben uns jetzt dann auch bald in den Lockdown und hören uns vermutlich erst nach dem Lockdown wieder.
Nein, ich glaube, wir werden zu Lockdown-Ende mit dem letzten Podcast
noch
rauskommen.
Besser.
Und das heißt, Herr Dulli, wir werden uns nicht sehen.
Das ist schade, aber wir werden uns zumindest virtuell sehen.
Absolut.
Davon gehe ich aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns unter unserer E-Mail-Adresse podcast@profil.at. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung und wir hören uns im Dezember. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.